Ja, guten Morgen miteinander. Ich freue mich, dass ich da sein heute Morgen. Ich habe gedacht, mal kurz zu fragen. Gestern hat ein Ereignis stattgefunden. Ein historisches. Wer weiß es nicht? vielleicht müsst ihr anders fragen. Was meint ihr, wie viele Leute sind gestern vor dem Fernseher gesessen? Mehrheit oder die Minderheit? Also. Ja, gestern ist der König Prinz Charles, eben der König Charles, zum König gekrönt worden in England. Und das ist ein spezielles Debakel, man kann ja da viel diskutieren. Aber ich habe einen Teil davon gesehen, weil wir schauen das manchmal noch gern. Wir sind ja zu England gewesen. Und ich habe dann einfach gestern gedacht vor dem Fernsehen, wir sind einfach nicht in einem Königreich in der Schweiz. Wir sind eine Demokratie und wir sind irgendwie sehr weit weg, auch emotional manchmal von dem Ganzen. Und doch... ist die Realität auf der Welt für sehr viele Menschen in diese Richtung wahrscheinlich nicht so, wie wir es haben, sondern anders. Ich nehme euch heute mit, auch in königliche Zeiten. Nämlich, wir gehen etwa 2500 Jahre zurück. Jetzt kommt es echt oder kommt es nicht? Komm. Ja, gut, also. Ich habe euch zwei Sachen mitgebracht. Auf dem oberen Bild seht ihr eine Nachbildung vom 2500 Jahre alten Keilschrift, wo Edikt des Kyrus genannt wird. Die ist datiert auf das Jahr 539 vor Christus. Die hat man gefunden im Jahr 1879 in Mesopotamien. Das ist im heutigen Irak. Und auf dem Tonzylinder, der wird da verehrt, weil man sagt, das sei eine Art wie der Start der Menschenrechte, wo da drauf geschrieben sind. Das ganze Ding ist an die UNO gekommen in New York, und zwar zum Anlass, wo der Schah in Iran in der Monarchie gefunden hat, 1971. Er darf jetzt 2500 Jahre iranische Monarchie feiern. Und zum Geschenk, damit er zeigen kann, wie wichtig das eben ist, hat er durch die iranische Prinzessin dem UNO-Generalsekretär die Rolle übergeben lassen, der Keilschrift, der Nachbildung. Unten sehen wir etwas anderes, nämlich die Quelle heisst 1Q Jesaja A. Das ist die Pergamentrolle, die grosse Jesaja-Rolle, die man 1974 in der Qumran-Höhle beim Toten Meer gefunden hat. Die Pergamentrolle ist 7,34 Meter lang und ist nachgewiesen mit den neuesten Methoden worden im 1971, dass sie 200 Jahre vor Christus geschrieben worden ist. Und enthaltet fast das vollständige Buch von Jesaja. Man hat das verglichen mit dem ältesten Kodex, wo man 1008 gefunden hat, von Jesaja, und das ist fast identisch. Also es gibt schon Abweichungen, einzelne Buchstaben, aber der Text grundsätzlich ist gleich. Also sehr eine spannende Sache. Und auf dieser Rolle, da wird von einem König geredet, nämlich vom Kyros, dem Gesalbten. Es geht in beiden Dokumenten um den persischen Machthaber Kyros II., wo ein babylonisches Reich ein Ende gesetzt hat und den Juden die Rückkehr nach Israel und den Tempelaufbau ermöglicht hat. Ja, warten auf die Heimkehr, so lautet das heutige Thema von dieser Predigt. Im zweiten Teil des Buches Jesaja erfahren wir, wie Gott zu seinem Volk im Exil geredet hat zu dieser Zeit. Und im Kapitel 40 bis 55, das fängt an mit dort, tröstet, tröstet mein Volk, spricht der Herr. In diesen Kapitel finden wir die Aussagen über den Kyros und dann auch später die Prophetie vom Gottesknecht, wo sehr bekannt ist im Kapitel 53. Heute, was ist die Botschaft vom Propheten Jesaja durch an uns oder an die Wartenden? Es geht heute um Folgendes. Der Jesaja weiss, Wartende brauchen Trost und Hoffnung. Es geht zuerst darum, beim Jesaja kommen wir Wartenden Trost und Hoffnung über, weil der Herr von der Welt der einzige Gott ist. Beim Jesaja gibt es Trost für die Wartenden und Hoffnung, weil der Herr von der Welt die Geschichte in seiner Hand hat. Und beim Jesaja kommt man Trost und Hoffnung über, weil der Herr von der Welt seinen Gottesknecht schickt, der Frieden macht. Zum Eis. Wartende kommen Trost und Hoffnung über, weil Gott der einzige Gott ist. Das da ist ein Bild vom obersten babylonischen Gott, vom Marduk. Eine ganze Priesterschaft haben die etabliert, mit allem drum und dran im grossen Stil. Und die sind damit beschäftigt gewesen, die Statuen vom Gott Marduk bei Prozessionen auf Wegen zu laden, rumzufahren und dafür zu schauen, dass das Volk ihm genügend huldigt und Tribut zahlt. Der babylonische König Nebukadnezar hat 587 vor Christus Jerusalem eingenommen, hat die Stadt zerstört und den Tempel auch und hat dort mal die oberste Schicht von Israel, vom Juda, deportiert auf Babylonien. Mit dem Sieg vom babylonischen Heer über Israel hat sich nach babylonischer Auffassung der Gott Marduk mächtiger erwiesen als der Gott Jahwe von den Israeliten. Das territoriale Machtdenken von Göttern, das war damals sehr üblich gewesen. Und die dramatischen Ereignisse damals und der Fall von Jerusalem, die Zerstörung und die Wegführung ins Exil, hat bei den Juden eine tiefe Glaubenskrise ausgelöst. Wer ist nämlich der Gott Jahwe, war die Frage. Und was hören wir jetzt von Jesaja, der in die Situation hineinredet? Er sagt einmal zuerst, der Nebukadnezar hat nur Gottes angeordnete Strafe für das Volk Israel ausgeführt, für den Ungehorsam der König vom Volk von Juda. Jahwe ist kein territorialer Gott, er ist nämlich der Herr der Welt. Er lenkt die Geschichte und er lenkt auch die Geschichte vom Volk Israel. Und dazu kann er auch andere Herrscher und Völker brauchen, eben der Nebukadnezar und Babylonier. Und dann beschreibt Jesaja aber auch, wie unvernünftig das es ist, einem territorialen Gott zu glauben. So wie das die Babylonier mit ihrem Gott Marduk gemacht haben. Es gibt einen Text im Jesaja, wo er sagt, Gott Marduk fällt um, sein Standbild wird weggeschleppt. Leute von Babylon, eure Götter sind aufgeladen und das Vieh schleppt sich müde daran. Eure Götter sind umgekippt und können selbst nicht einmal gehen. Und in einem anderen Text wird er noch viel bissiger. Dort schreibt er, der Holzschnitzer wählt ein kräftiges Holz im Wald. Mit einem Teil davon macht er ein Feuer, wärmt sich daran oder backt Brot damit. Aus dem anderen Holzteil macht er sich einen Gott und wirft sich davon nieder und sagt zu dem Holz, rette mich. Würde der Holzschnitzer seinen Verstand einschalten, käme er zur Einsicht und würde sagen, die Hälfte des Holzes habe ich verbrannt, mich über dem Feuer gewärmt und mit der Glut Brot gebacken. Und da sollte ich aus der anderen Holzhälfte einen Götzen machen und mich vor dem Holzklotz niederwerfen. Genauso gut könnte ich die Asche anbeten. Es wäre so ein Text, wo ich denke, heute würde ich den Devil brauchen in seiner Satire-Sendung, oder? Sicher können wir uns jetzt fragen, welches wohl auch unsere Götzen heute wären. Und ich denke, in unserer modernen, reichen Gesellschaft können wir schnell auch Beispiel materielle Sachen erwähnen. Ich denke, es ist sicher gut, das auch zu fragen. An was halten wir fest oder ist uns so wichtig? Und wenn wir den Verstand einschalten würden, dann würden wir sagen, am Schluss haben wir Rest in der Hand. Aber ich möchte heute eine andere Frage noch stellen. Die Erfahrung vom Volk Israel wegführt sie ins Exil, in ein fremdes Land, wo ein anderer Gott verehrt wird, eine andere Kultur herrscht. Wie hat das geschehen können, wenn unser Gott Jahwe der Herr der ganzen Welt ist? Und diese Frage hat Zweifel in der Volksseele bewirkt und ausgelöst. Und die Frage ist vielleicht, ob wir das heute auch kennen. Wo kennen wir den inneren Zweifel an Gott? Gibt es Erlebnisse oder persönliche Erfahrungen, wo ich mich vielleicht frage, wie hat das geschehen können, wenn Jahwe der Herr von meinem Leben ist? Oder gibt es eben Lebensgebiete, wo wir auch so einen territorialen Gott dann haben, wo wir dem Gott von der Welt etwas vorenthalten und andere Stimmen wirklich etwas sagen lassen? Mir ist aufgefallen, dass der Jesaja keine schnelle Antwort gibt. Vielleicht so, wie ich es manchmal machen würde. Geh beten oder mach doch das und das, dann kommt es schon gut. Beim Jesaja lesen wir Folgendes. Warum sagt und behauptet ihr, Jahwe weiß nicht, wie es mir geht? Weißt du es denn nicht? Jahwe ist ein ewiger Gott. Er wird nicht müde, seine Kraft lässt nicht nach und seine Weisheit ist unerschöpflich tief. Den Erschöpften gibt er Kraft und die Schwachen macht er stark. Die auf Jahwe hoffen, gewinnen neue Kraft. Wie Adler breiten sie die Flügel aus. Sie laufen und werden nicht müde, sie gehen und werden nicht matt. Gott traut den Wartenden sehr viel zu und er wirbt unermüdlich um ihre Herzen. Hey, ihr Durstigen, alle, kommt her zum Wasser, kommt her, auch wenn ihr kein Geld habt, kauft und esst. Ja, kommt, kauft ohne Geld. Kauft Wein und Milch, es kostet nichts. Warum gebt ihr Geld aus für Brot, das gar keins ist? Hört auf mich und kommt zu mir. Dann lebt eure Seele auf. Sucht Jahwe, solange er sich finden lässt. Entschuldigung, da. Was zurückzuschauen? Ja, genau. Beim Jesaja, das Zweite, kommen Wartende Trost und Hoffnung über, weil der Herr der Welt die Geschichte der Völker lenkt und auch unsere Geschichte in der Hand hebt. Wir kommen zurück zu diesen historischen Fund, den ich am Anfang erwähnt habe, wo es über den Text vom Kyrus geht. Beim Propheten Jesaja lesen wir das hier. Gott hat Kyrus, seinen Gesalbten, für eine besondere Aufgabe erwählt. Er wird ihn an seiner rechten Hand nehmen und ihn zum Sieg über viele Völker verhelfen. Er wird die feindlichen Könige entwaffnen und ihm überall Tür und Tor öffnen. So spricht der Herr zu Kyrus: Ich gehe vor dir her und räume dir alle Hindernisse aus dem Weg. Ich zertrümmere die bronzenen Stadttore und breche die eisernen Riegel. Die verborgenen Schätze und die versteckten Reichtümer gebe ich dir. Daran sollst du erkennen, dass ich der Herr bin, der Gott Israels, der dich, Kyros, in seinen Dienst ruft. Warum berufe ich dich und verleihe dir einen Ehrentitel, obwohl du mich gar nicht kennst? Ich tue es für Israel, mein Volk, das ich erwählt habe, damit es mir dient. Ich bin der Herr, ich allein. Außer mir gibt es keinen Gott. Ich rüste dich aus für deine Eroberungen, auch wenn du mich nicht kennst. Der Westen und der Osten, ja die ganze Welt soll daran erkennen, dass es außer mir keinen Gott gibt. Ich bin der Herr, ich allein. Ich bilde das Licht und schaffe die Finsternis. Ich wirke den Frieden und auch das Unglück lasse ich kommen. Ich bin der Herr, dies alles vollbringe ich. Wer ist der Kyros in dem Text, der da geschrieben wird? Wenn man dem ein bisschen angeht, dann findet man heraus, dass das der Kyros, eigentlich Kyros der Grosse ist er genannt worden, oder Kyros der Zweite war, der Gründer des persischen Weltreichs. Er hätte sollen, nach Zitat, einer der barmherzigsten Eroberer aller Zeiten in die Geschichte eingehen. Seine Herrschaft gilt als eines der frühesten Beispiele für Pluralismus und Toleranz. Und das wäre die Verbindung zu dieser Keilschriftrolle am Anfang, wo wir gesehen haben, wo bei der UNO ausgestellt ist. Der brillante Militärstrateg Kyros hat Könige unterworfen. Zuerst der König der Meder und dann hat er die sämtlichen iranischen Stämme, die in diesem Umland gelebt haben, hier, hat er zusammengenommen und geeint. Er hat eine sehr gefürchtete, geschickte Ritterschaft gehabt und hat mit dieser Armee eine beachtliche Mobilität erreicht. Seine Kriegsstrategie hat darin bestanden, seine Gegner dann zu überfallen, wenn sie es nicht gemerkt haben oder gedacht haben. So hat er zum Beispiel sehr viel Krieg im Winter geführt, damals, wo man gedacht hat, okay, gehen wir zuerst heute den Winter verbringen, dann kommen wir wieder. Und im Winter hat er die anderen Völker eingenommen. Wir sehen hier eine Karte, wo das zeigt, das kleine, das helle, das ist das ursprüngliche kleine Perserreich gewesen. Und das ist das babylonische Reich gewesen, das Ganze. Und der Kyros hat von da angefangen, in den Norden raufzugehen, hat da Teil eingenommen, ist von da über den Norden auf Kleinasien führen gekommen. Da vorne hat es reiche Könige gehabt, die er besiegt hat, und dann hat er genug Geld gehabt wieder. um mit dem Geld nachher den grossen Kriegszug gegen das Babylonische Reich anfangen, vom Norden her auf Babylon zu kommen. Im Jahr 539 vor Christus hat der Kyros seinen Feldzug gegen das Babylonische Reich gestartet. Bei Opis an den Ufern des Tigris sind die Babylonier dem Heer unterlegen. Es wird berichtet, der Kyros hat dort die Kriegsbeute weggeschaffen lassen und hat alle babylonischen Gefangenen hingerichtet vor Ort. Und wo das die Leute in Babylon gehört haben, hat es einen Komplott gegeben. Die babylonischen Marduk-Priester haben Verrat begangen in ihrem eigenen Land. In den Jahren vorher hat nämlich der König Nabonid, der babylonische König, hat eher einen anderen Gott verehrt, so einen Mondgott Sin. Und Marduk-Priester haben nicht ihr Geld und ihre Macht bekommen, sie hätten wollen von ihm. Und durch diesen Machtverlust verärgert, haben sie dann, wo sie hörten, dass der Kyros kommt, einen Komplott geschlossen mit dem Kyros hinter dem Rücken vom König Nabonid und haben heimlich Leute in die Stadt hineingelassen, die Stadttor geöffnet. Und am Schluss ist Babylon fast kampflos eingenommen worden. Der König Nabonid, der ist verbannt worden und der Sohn von ihm haben sie ermordet. Wo der Kyros selber in Babylon eingezogen ist, heisst es, dem Perserkönig wurden Schilfzweige ausgebreitet, als er bei seinem Eintreffen Frieden für das ganze Land verkündete. Es heisst dann eben auch noch, dass er alle seine Schätze, die er gestohlen hat, seine Götzen, die er anderen Ort gestohlen hat, hat er all diesen Völkern im ganzen Reich zurückgegeben, damit sie ihre Götter anbeten können. Und er selber hat sich in Babylon am Stadtgott Marduk unterworfen, damit quasi die Priester zufrieden sind, auch mit ihm. Also als Gegenleistung, weil er ja hat die Stadt einnehmen konnte. Von daher ist die Idee gekommen, dass eben die Menschenrechte beim Kyros angefangen haben. Die heutige Forschung sieht das ein bisschen anders. Die heutige Forschung sagt, dass die Verehrung von dem Marduk eigentlich so ein Deal war mit diesen Priestern. Das hat nicht mit Grossmut und Religionstoleranz zu tun, sondern damit, dass er hat können mit denen verhandeln und am Schluss der König oder eben das Reich der Babylonier eingenommen hat. Aus der Bibel vernehmen wir von dem Kyros wahrscheinlich den bekanntesten Akt der Gnade, der wirklich stattgefunden hat, nämlich der, dass er das Volk Israel befreit hat und sie dürfen heimgehen auf Jerusalem, Gott den Tempel wieder aufbauen. Wenn der Kyros im Alten Testament, wie wir gelesen haben, als Gesalbter von Gott bezeichnet wird, dann ist das nicht der neutestamentliche Titel vom Messias, den man für Jesus gebraucht hat. Oder im Neuen Testament eben von dem Retter geredet wird, der kommt. Die Könige in Israel sind mit Öl gesalbt worden. Wir wissen das vom Saul, vom David, vom Salomo. Und sie sind Gesalbte genannt worden mit dem Hintergrund, dass Gott für sie ausgesondert hat. Gott hat sie geschickt oder genommen, dass sie das Werk von Gott am Volk Israel und in der Welt vollbringen. Durch sie rettet und erhaltet er das Volk. Und in dem Sinn ist der Kyros ein Gesalbter von Gott gewesen, weil er tatsächlich eben das Volk Israel nach einer Befreiung gebracht hat und sie können heimgehen. Aber die Jesaja sagt dann da, warum berufe ich dich, obwohl du mich gar nicht kennst? Warum rüste ich dich aus für deine Eroberungen? Ich tue es für Israel, mein Volk, das ich erwählt habe, damit es mir dient. Ja, die ganze Welt soll daran erkennen, dass es außer mir keinen Gott gibt und ich bin der Herr, ich allein. Wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte beschäftigt, wie ich das machen durfte im Vorfeld, das war jetzt eine ganz kurze Zusammenfassung, die ich versucht habe, ein bisschen mit reinzunehmen, dann merkt man, dass tatsächlich dort das ist eine Zeitenwende war, und zwar eine ungeahnt schnelle Zeitenwende. Da ist ein babylonisches Weltreich ist zusammengestürzt und eine andere Macht, ein Perserreich, ist aufgebaut worden. Und für die Juden hat etwas Unglaubliches begonnen. Angefangen, das haben die auch nicht gedacht. So schnell haben sie es nicht erwartet. Nämlich Koffer packen und heimgehen. Bei Jesaja lesen wir in diesem Kapitel Weltgeschichte. Wie Gott Lebensumstände für ganze Völker atemberaubend schnell verändert. Wir leben heute auch in einer Zeit, habe ich gedacht, wo man von Zeitenwende redet. Und wir hören auch von Völkern und Staaten, die in Aufruhr sind. Und das Tempo der Ereignisse, die man hört, lässt einem manchmal auch fast nicht mehr atmen. Und keiner heute kann sagen, wie die Geschichte weiterläuft. Ich habe mich gefragt, was würde der Prophet Jesaja heute anstehen und uns sagen und ankündigen? Hätte er echt auch den Donald Trump im Wahlkampf unterstützt, wie das die Evangelikalen in Amerika tun und immer noch tun, weil sie überzeugt sind, dass der Trump der biblische Kyros von unserer Zeit heute ist? Wer mehr dazu wissen will, es gibt nachher da vorne den Kaffee-Tiefgang-Tisch. Ich habe ein paar Sachen mitgenommen, die ihr mich gerne nachher fragen könnt.
Essen-Tiefgang-Tisch.
Man kann auch einen Essen-Tiefgang-Tisch machen, genau. Also gut. Es gibt einfach nachher da vorne einen Tisch, wo man kann hinsitzen kann, mit dem Teffel dran und ich bin da vorne. Wo man nachher Fragen beantworten kann. Also, wir lesen bei Jesaja. Jahwe, der Gott von der Herr von der Welt, hat sich bestätigt und bewiesen, dass er die Welt lenkt. Er lenkt Geschichte, er verändert Geschichte, er verändert Lebensumstände, auch ganz persönlich. Jede einzelne jüdische Familie ist dortmals vor der Entscheidung gestanden, gehen wir oder bleiben wir. Geben wir das, was wir über Jahre vielleicht möglich noch mit Mühe in der Gefangenschaft aufgebaut haben und uns das Leben etabliert haben, geben wir das auf? Lassen wir Bekanntes, auch vielleicht im Exil, in der Fremde, los? Wagen wir mit möglichst wenig Gepäck den langen Fußmarsch durch die Wüste nach Jerusalem? Und Jerusalem hat sie nicht ein Hotel erwartet, sondern eine Stadt, die sie aufbauen müssen. Brechen wir auf in die Freiheit? Oder ist uns das zu anstrengend? Machen wir uns auf den Weg nur mit den Verheißungen von Gott in der Hand? Ich habe ein bisschen an dem nachgesinniert und habe mich dann gefragt, ob wir vielleicht das Chrischona-Gemeinde nicht ein bisschen an einer ähnlichen Stelle stünden, wo wir uns auch so Fragen können überlegen können. Mir ist die Ergebniskonferenz in den Sinn gekommen. Da haben wir von dieser neuen Vision miteinander Kirchenleben. Wir haben das dort vorgestellt und wir glauben, dass Gott uns auch den Schwerpunkt Familie aufs Herz gelegt hat. Am letzten Sonntag da haben wir den Werkstattgottesdienst gehabt und dann hat der Dave Graf ein Quiz gemacht und hat dann Gruppeneinteilungen nach Alter gemacht. Und bei der Gruppe 18- bis 40-Jährigen haben 3 oder 4 Leute aufgestreckt. Die Jesaja stellt sich vor als ein Gott, der der Herr der Welt ist, der Umstände umkrempeln und verändern kann. Könnte es sein, dass er vielleicht auch uns fragt, ob wir als Chrischona Huvil, als eine Kirche von Jesus, den Glauben wagen, dass die Familie den Weg zu uns findet. Die Juden haben sich entscheiden müssen, machen wir uns auf den Weg oder bleiben wir beim Alten. Bei Jesaja kommen wartende Trost und Hoffnung über, weil der Herr der Welt seinen Gottesknecht schickt, seinen Friedensfürst. Wenn man die Kapitel von Jesaja liest, dann kommt man irgendwie nicht um das Wort herum. Das kommt immer wieder auf. Gottesknecht, Gottesknecht, Gottesknecht. Und man fragt sich, wer ist überhaupt damit gemeint? Zuerst wird ganz Israel, nachher der Stamm Juda, der Rest vom Volk, wird als Gottesknecht bezeichnet. Aber das Volk von Königen und Priestern, wo Gott eben treu sein sollte, ist auch Israel nicht gewesen. Also ist das eine Art, wie es hat sich nicht als der Gottesknecht erwiesen. Und darum wartet die Jesaja auf einen besseren Gottesknecht. Und auch durch den Weltherrscher Kyros, wo das Volk nachher können, auf Jerusalem zurückgehen konnte, hat sich die Jesaja nicht täuschen lassen. Und er schreibt dann in dem wohl erstaunlichsten Kapitel von dem wahren Gottesknecht. Ich habe jetzt ein paar Aussagen, die von dem Gottesknecht im Jesaja 53 geschrieben sind, gegenübergestellt, was eigentlich beim Kyros stehen. Also, im Kapitel 53 fängt er an, von dem Gottesknecht, was heisst, er hatte keine Gestalt und Hoheit, da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Der Kyros, der ist umjubelt, auf dem Horse dahergeritten, bekleidet wie ein König, ist und so in Babylon eingezogen. Das Volk hat sich vor ihm niedergeworfen und hat den gefürchteten Kriegsherr mit Schilfzweig empfangen. Vom Gottesknecht heisst es: Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Der Kyros hat durch seine Kriege unzählige Tote und Verletzte hinterlassen. Vom Gottesknecht: Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Der Kyros hat den Gott Marduk verehrt und hat sich auch als der grosse Herrscher vom Gott Marduk, als Weltherrscher, feiern lassen vom Volk. Und er hat die unterjochten Völker Tribut zahlen lassen. Vom Gottesknecht heisst: Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Der Kyros hat seine unterlegenen Kriegsgegner mit dem Tod bestraft und hat nur die leben lassen, die sich kampflos immer übergeben haben. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, aber der Herr warf aller unserer Sünden auf ihn. Vom Kyros gibt es kein Schuldbekenntnis. Vom Gottesknecht heisst es: Als er gemartert war, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Der Kyros hat mit seinen Befehlen über Leben und Tod von Armeen und Volksgruppen verfügt. Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Munde gewesen ist. Ein Despot und Volksunterdrücker Kyros hat man zur Verehrung eine spezielle Grabstätte gebaut, wo man heute noch besuchen kann. Der Kyros hat mit hinterlistigen Kriegsplänen andere Herrscher hintergangen. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und lange leben. Das heisst vom Gottesknecht. Der Kyros hat dann nach seinem Sieg über Babylon einfach weitergekriegt, 10 Jahre lang. Und im fernen Osten ist er dann bei einer Schlacht tatsächlich ums Leben gekommen. Über 500 Jahre nach dem Jesaja wird Jesus die Aussage, die wir hier lesen, auf sich selber anwenden und beziehen. Als Menschensohn wird er die Schuld der Welt als Kreuz tragen, er wird sterben und Frieden mit Gott machen. Die Wesensart vom Gottesknecht ist ein hochaktuelles Thema. In der Arena-Sendung vom 14. April ist es um die CS-Angelegenheiten gegangen. In einem Video sieht man, wie dort der Urs Rohner im Auto sitzend beim offenen Fenster gefragt worden ist, ob er Boni zurückzahlen. Ohne Antwort hat er Gas gegeben und ist davon gefahren. Es geht mir jetzt bei dem, was ich sage, nicht um den Urs Rohner und auch nicht um die Herren, die in den oberen Etagen sind, sondern es geht mir um eine Aussage, die nachher Patti Basler gemacht hat. Die tut immer die Arena-Sendungen so pointiert und lustig zusammenfassen. Und sie hat gesagt, ich zitiere: Und der Rohner gibt im Auto Gas. Der Rohner will eben nicht Märtyrer sein, so wie der Jesus, als Kreuz genagelt. Und meine These, die ist steil. Ich glaube, er ist too big to nail. Da wird von der Patti Basler die Vermutung geäußert, dass es Menschen gibt, die man nicht zur Rechenschaft ziehen kann, weil sie anscheinend zu hohe und unantastbare Positionen besetzt haben. Sie sind eben too big to nail. Was für eine verdrehte Welt. Dann tut man in einem menschengemachten System, das wir heute too big to fail nennen, Menschen plötzlich erklären darin zu too big to nail. Und der Gottessohn von universaler Grösse, der sieht sich nicht als too big to nail und bringt mit seinem Sterben am Kreuz unsere Welt in die Ordnung. Die unheilbare Überheblichkeit vom menschlichen Herzen wird da offenbar, wenn man so eine Sendung schaut. Too big to nail. Und der Einzige, wo die Göttlichkeit, die fehlerlose, rechte Daseinsart vor Gott gehabt hat, der war sich nicht schade gewesen, für uns in die Zeche zu springen und den Mist auszubaden. Wir hielten ihn als von Gott geschlagen, doch er ertrug es um unserer Sünde willen, damit wir geheilt werden und Frieden haben. Und darum gilt es, was nachher von Jesus gesagt wird: Wer sich vom Gottesknecht nicht helfen lässt, der ist hoffnungslos verloren.
Nach der Kreuzigung und der Auferstehung von Jesus haben seine Jünger und dann auch immer später die Kirche von Jesus den Text mit dem verbunden, dass die Vision sich in Jesus erfüllt hat. Und als Retter von dieser in Sünde verstrickten Menschheit hat Gott ihn selber dann erhoben in den Himmel und hat ihn eingesetzt als den Richter, Herrscher über Himmel und Erde. Und auf diesen herrlichen Friedenfürst wartet mir und hofft mir. Wir warten und hoffen auf Jesus, der wiederkommt, wo Gerechtigkeit schaffen wird und die Welt auch ins Lot bringen wird. Amen. Ich habe jetzt vielleicht schon lange geschwätzt. Ja. Und ich habe gedacht, ich probiere jetzt noch etwas, was ich noch nie gemacht habe, aber ich werde das jetzt noch machen. Und wir werden das so machen, dass wir nachher auch gerade ins Abendmahl überleiten, ohne noch gross etwas zu ändern daran. Ich will, dass die Worte von Jesaja noch ein bisschen zu uns selber reden. Das hat so herrliche Worte in dem Jesaja rein, dass man es einfach manchmal nicht sagen kann. Und was man noch sagt, ist zu viel. Sondern wir werden jetzt eine kleine liturgische Lesung noch miteinander machen. Die Heidi verteilt jetzt die Zettel auf dieser Seite und ich da. Und dann bitte ich euch vielleicht dazu aufzustehen, weil wir schon lange gesessen sind, um das miteinander zu lesen.